Wenn wir in den Urlaub fahren, verändert sich der Mensch ein bisschen. Denn wir wollen zwar alle schnell ankommen und der eine hat dann die Geduld, eher schön langsam das Ganze anzugehen. Auch wenn der Stau ist, bleibt er auf seiner Spur. Andere fahren die Ellbogen aus und wollen dann rasch vorankommen und Spuren springen und versuchen, da Zeit zu gewinnen. Letztendlich geht es aber in den Urlaub und mit Kindern und Tieren an Bord muss man noch einmal rücksichtsvoller sein, vielleicht eine Pause einplanen, aber das Ziel ist der Urlaub, das sichere Ankommen und die gute Laune, die dann den Urlaub gleich am Urlaubsort sofort beginnen lässt.
Das sagt Marion Seidenberger über die entspannte Fahrt in den Urlaub.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Wir vergessen oft, dass der erste Urlaubstag nicht erst am Strand beginnt, sondern eigentlich schon zu Hause bei der Abfahrt.
Und der erste Urlaubstag soll ja nicht stressiger sein als der letzte Arbeitstag.
Darum schauen wir uns heute an, was bei Stau und bei langen Autofahrten eigentlich psychologisch in unserem Gehirn passiert, wie wir dem Verkehrschaos ausweichen können und ob die Nachtfahrt eigentlich wirklich immer schneller ist.
Also kurz gesagt, es geht darum, wie wir die ganze Familie mit Kind und Hund entspannt ans Ziel bringen und natürlich, was man tun kann, wenn man dann doch mal im Stau steht.
Wir sind Verena Schauer und Marcel Kilic und bei uns ist heute Marion Seidenberger. Sie ist Verkehrspsychologin beim ÖAMTC. Marion, schön, dass du da bist.
Auch von mir ein schönes Hallo.
Herzlich willkommen.
Marion, was passiert da mit uns Menschen? Wir sind ständig auf Achse, ständig unterwegs und wenn es dann mal ein bisschen langsamer ist, ganz egal, ob das Nummernziehen bei der Post ist oder die Supermarktkasse oder ein bisschen zähflüssiger Verkehr, da rede ich noch gar nicht von Stau, irgendwas macht das mit uns. Was passiert da?
Du hast ihn vorher schon gesagt, wir sind immer auf Achse und immer unterwegs und genau das bekommen wir auch durch das digitale Zeitalter immer rückgemeldet. Schneller, noch schneller, am allerschnellsten. Und das ist auch in der Bewegung so, bei unserer Mobilität. Wir wollen einfach rasch von A nach B kommen und wir sind es gewohnt, ein Mail muss schnell gehen, TikTok, Instagram, alles geht schnell und man berichtet ganz kurz über wesentliche Dinge und hat schon wieder das Nächste im Kopf. Und so wollen wir das auch in der Mobilität. Schnell gehen, schnell fahren, schnell rollen.
Aber ist das jetzt unser Reptiliengehirn und da kann man sagen, ah, das ist vom Neandertaler bis jetzt zum Jahr 2026, da bin ich einfach ausgeliefert? Wohl nicht, weil da gibt es ja die einen Häferl, die ein bisschen schneller übergehen als die anderen.
Richtig. Wir schauen schon, was macht der Nachbar eigentlich? Und vor allem dann werden wir total verärgert, wenn wir glauben, der Nachbar ist schneller und kommt schneller und leichter und besser voran. Und genau da liegt es bei uns an uns selbst, einfach kurz zu entspannen und zu sagen, naja, vorne sehe ich den wahrscheinlich wieder, obwohl er herumgesprungen ist von Spur zu Spur, einmal auf die rechte, einmal auf die linke und ich bin immer brav auf meiner geblieben. Was hat's gebracht? Er ist vielleicht im Stress gewesen, ich bin relativ entspannt geblieben und bei der Kreuzung treffen wir einander wieder. Also jeder kann entscheiden, was es besser für ihn ist.
Macht es einen Unterschied, ob ich in meinem sozusagen privaten Wohnzimmer sitze, wo ich ein bisschen meine Emotionen auch rauslassen kann oder ob ich bei der Supermarktkasse stehe, wo ich eigentlich meinen ganzen Ärger ein bisschen runterschlucken muss und das nur für mich in mir drinnen verarbeiten kann?
Das macht sehr wohl einen großen Unterschied, denn Face-to-Face tue ich mir immer schwerer, weil ich habe sofort eine Antwort vom Vis-à-vis. Während wenn ich zum Beispiel am Roller sitze oder im Auto sitze oder sogar auch am Fahrrad mit einem Helm oder mit Kopfhörern drauf, dann habe ich ein bisschen einen Schonraum rund um mich und ich kann das ein bisschen abpuffern. Ich muss nicht zum Gegenüber hinschauen, wenn ich im Auto sitze und kann das ignorieren und meine Scheuklappen haben und der springt neben mir. Ich sehe es nur so aus den Blickwinkeln und schaue nicht hin und weiß, der ärgert sich jetzt über mein Verhalten. Bin aber direkt nicht konfrontiert mit einer Antwort oder ihm auch eine Rechtfertigung abzugeben. Während bei der Supermarktkasse bin ich direkt face to face. Und da habe ich sofort die Rückmeldung, wenn ich mich vordränge, wenn ich ihn anstupse mit dem Einkaufswagerl. Das heißt, da muss ich mich ein bisschen zurücknehmen, denn es kommt sofort eine Rückmeldung, die dann negativ für mich ausgehen kann. Und wenn andere das noch hören, möchte ich mich dort nicht blamieren.
Was kann ich denn tun, um den Reisestress zumindest ein bisschen zu reduzieren?
Es beginnt schon ganz von vorne, nämlich beim Beladen des Autos. Oft ist die Situation so, man sagt, das und das nehme ich mit. Man sagt mal, okay, richt mal alles her und dann räumen wir mal alles ein. Und da ist schon einmal Knackpunkt 1. Plötzlich läuft ein Familienmitglied zurück und sagt, oh, ich habe was vergessen und ich brauche doch noch eine Tasche oder die Kinder brauchen ein Kuscheltier oder noch ein Spiel. Und plötzlich wird der gedachte Raum, wenn man schön einräumt, auf einmal ganz chaotisch und total unübersichtlich. Okay, Abfahrt, planen, richtig organisieren, schön einräumen in Ruhe. Dann hat man da schon einmal ein bisschen eine Entspannung. Dann kommt man meistens mit der Abfahrtszeit auch ein bisschen in Bedrängnis. Man will um 10 Uhr wegfahren und plötzlich noch ein Telefonat oder irgendwas ist nicht zugesperrt, man geht nochmal zurück. Das heißt, die Abfahrtszeit, die läuft auch aus dem Ruder quasi und man fährt verspätet weg. Es kann auch sein, dass das Wetter zum Beispiel nicht mitspielt und es schüttet und es stresst schon einmal bei der Abfahrt. Das heißt, die Abfahrt so gemütlich und entspannt wie möglich zu gestalten, sagt man so schön. Mhm. In Wahrheit ist es oft so, man hetzt aus dem Geschäft, aus dem Büro nach Hause, packt Kind und Kegel ein und weg geht's. Und dann ist es natürlich schon, dass man mit einem Rucksack an Stress schon startet.
Mhm. So kenne ich das. So läuft das bei mir üblicherweise ab.
Ich habe da auch starke Kindheitserinnerungen von meinem Vater, der schon anfängt, hektisch Koffer einzuräumen. Und meine Mama, die nur anfängt, ihm hinterher zu fluchen, dass er aufhören soll, endlich ihre Taschen wegzuräumen, weil sie hat noch 15 Sachen und dann kommt nur ein genervtes, so viel brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Und ich stehe dazwischen und denke mir nur, meine Güte, ist das nicht völlig egal.
Wenn der klassische Väter-Move, das ist doch, um 0.30 Uhr aufzustehen, um dann möglichst rechtzeitig in den Urlaub zu kommen, dass ich beim ersten Morgengrauen dann am schnellen Kaffee bei der Tankstelle irgendwo auf der Südautobahn stehe. Ich glaube, das ist schon eher so ein Vaterding, die Familie mitten in der Nacht einzupacken und dann nach Kroatien zu fahren. Ist sowas sinnvoll oder kommt dann die Müdigkeit dazu? Bin ich dann nicht erst recht wieder angestrengt oder bin ich einfach nur Spätaufsteher?
Und kann man so überhaupt den Stau vermeiden?
So ein fertiges Kochrezept für alle gibt es natürlich nicht. Gescheit ist es, auf die eigene Chronobiologie zu achten. Es gibt manche Leute, die sind in der Früh total fit und leistungsbereit und können wirklich konzentriert, angespannt und hochaufmerksam unterwegs sein. Nämlich angespannt, dass man richtig alles wahrnimmt und richtig konzentriert im Straßenverkehr unterwegs ist. Andere, die eben gewohnt sind, um erst um 12, 1, 2, 3 in der Früh schlafen zu gehen, die werden zu dieser Zeit nicht leistungsfähig sein. Das heißt, erst einmal ehrlich zu sich sein, bin ich überhaupt in der Früh ein leistungsbereiter Fahrer, eine Fahrerin, oder ist es besser, dass ich in der Nacht erst starte, weil da fühle ich mich am wohlsten.
Diese besagten Nachtfahrten werden ja auch oft gemacht, weil man sagt, man will Stau- und Stoßzeiten eigentlich vermeiden. Bringt das aber zeitlich wirklich so viel? Ist das so viel weniger los? Weil ich höre das schon sehr häufig, dass Leute nachts fahren, also so wenig los kann ja dann eigentlich gar nicht mehr sein.
Also ein Geheimtipp ist es nicht, denn man glaubt immer, es ist dann zügiger, aber andere denken ja das Gleiche. Wir fahren in der Nacht. Das heißt, man trifft einander dann wieder auf der Autobahn. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel Wartungsarbeiten dann in der Nacht durchgeführt werden, weil man am Tag oft ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet vom Straßenerhalter. Und dann gibt es dann wieder Flaschenhalspositionen oder Streckenabschnitte, wo sich dann wieder alle zusammenquetschen müssen sozusagen und wo dann der Stau sowieso auch wieder in der Nacht passiert. Das heißt, man kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, in der Nacht ist es besser als am Tag, aber gescheiter ist es, wenn man dann fährt, wenn man sich ausgeruht und frisch fühlt.
Wenn ich neue Strecken fahren muss, vor allem längere Strecken, was ich da gerne mache, ist, dass ich am Vorabend bei einer Navigations-App meiner Wahl die Strecke schon vorplane, aber nicht auf Abfahrtszeit jetzt gehe, sondern da kann man die Uhrzeit zum Beispiel für morgen 7 Uhr in der Früh ändern und dann bekommst du so eine Spannbreite, wie lange das üblicherweise dauert. Ja, also im Best-Case und Durchschnittsszenario und natürlich vergangene Werte. Ist das was, was du auch öfters hörst?
Tatsächlich höre ich, dass man mit dem Navi sehr gerne spielt. Einerseits ist das sehr gut, wenn man sich so vorbereitet, weil dann beschäftigt man sich mit der Route und dann sieht man vielleicht, wo schon Engstellen sein können, wie lange die Fahrzeit in etwa dauert, wo ich vielleicht eine Pause machen kann. Aber so geschätzte Fahrzeiten, das ist so wie der Wetterbericht von gestern. Mhm. Ah, ja. Das hat nicht wirklich eine Relevanz und es kann dann tatsächlich ganz, ganz anders ausschauen. Aber zumindest eine Vorbereitung, ja, warum nicht?
Mhm. Und wenn man eine bewährte Strecke einfach trotzdem mit dem Navi begleitet, ja, dass ich dann vielleicht eine alternative Route vorgeschlagen bekomme, bei der Autobahn doch noch rechtzeitig abfahren.
Das kann durchaus spannend sein, denn wenn dann eine Alternativroute bei einem, weiß nicht, See ist oder bei einem Ausflugspunkt oder vielleicht bei einem Restaurant, das mir plötzlich einfällt, dann ist das auch eine spannende Sache, denn dann habe ich ein Erlebnis zusätzlich dabei, wenn es nicht nur darum geht, rasch anzukommen. Hm.
Aber kann das auch Probleme schaffen, diese Alternativrouten zu nutzen? Weil man ist ja normalerweise, ich habe das schon oft beobachtet auf der Autobahn, die Alternativroute, die ich dann bekomme und mir denke, ah lustig, die fahre ich jetzt sneaky einfach mal weg vom Stau. Das machen dann 15 vor mir auch. Kann das dann nicht auch neuen Stau schaffen?
Also wenn zum Beispiel ein Unfall passiert ist oder wenn irgendwelche Baumaßnahmen sind, dann fahren natürlich viele gleichzeitig auf eine Alternativroute, die genau angegeben wird. Dann bringt das meist relativ wenig und dann sagt man, bleib lieber am hochrangigen Straßennetz. Dort ist mehr Sicherheit, dort ist mehr Infrastruktur vielleicht. Und am niedrigen Straßennetz auf der Bundesstraße, das kann eng sein, kann kurvig sein, da können Pässe dazwischen sein. Das heißt, es ist sehr, sehr anspruchsvoll dann zu fahren und wenn das Wetter schlecht ist oder dunkel oder Nebel oder sonst irgendwas, dann ist das nochmal ein Faktor, der wirklich verschlimmernd sein kann. Mm.
Dann sagen wir, wir bleiben auf der Hauptverkehrsroute. Wir haben da mehrere Spuren auf der Autobahn. Da gibt es ja eigentlich zwei Arten von Verkehrsteilnehmern. Die einen, die sagen, ich ertrage die Situation, ich reihe mich da ein, vielleicht hinter den LKW und dann komme ich halt 5 Minuten später an. Und die zweite Art, die wechseln die Spur, die wollen immer ganz vorne dabei sein. Das, was beim Supermarkt ein bisschen schwieriger ist, ja ständig, da kannst du schreien, zweite Kasse, ja, aber auf der Straße habe ich ja subjektiv das Gefühl, was machen zu können, nämlich vielleicht ein bisschen schneller zu fahren, zu drängeln. Ich spreche jetzt nicht von mir, aber so erlebe ich das auf der Straße. Kann man das so sagen? Da gibt es zwei verschiedene.
Man sieht oft Personen, die eher unruhiger sind. Das heißt, die glauben, mit dem Blick auf die andere Spur komme ich vielleicht ein bisschen rascher voran. In Wahrheit erzeugt das noch mehr Stauzeit, denn andere müssen sich danach richten, wenn sich plötzlich jemand da reinquetschen möchte. Natürlich ist es auch ein Problem, dann die Rettungsgasse ordentlich zu bilden, denn dann steht einer so halb in die Rettungsgasse hinein. Plötzlich hört man schon Signaltöne und die Feuerwehr oder die Polizei heranrauschen. Jetzt steht der so halber da zwischen den Spuren. Was soll denn das? Wenn alle stehen, dann bringt das eigentlich fast gar nichts mehr. Also da ist es gescheiter, man nimmt sich zurück und man versucht wirklich geduldig zu sein. Auch wenn es schon bei manchen ordentlich juckt im Popo.
Hat das dann auch einen psychologischen Einfluss auf die Person, wenn das eine unruhige Person ist, wie du sagst? Die entspannt sich ja dann wohl nicht, wenn sie sich selber vornimmt, ich bleibe jetzt ruhig, ich bleibe jetzt in der ruhigen Linie. Ich glaube, die entspannt sich ja dann wahrscheinlich eher, weil sie sagt, sie fährt mehr herum und bewegt sich mehr. Aber ist das wirklich so oder könnte das dann sogar noch mehr Stress erzeugen, obwohl du eigentlich dir denkst, das entspannt mich, weil ich mich viel bewege?
Also für die Person ist es ja ganz normal. Das sind unruhige Personen, die eben immer versuchen wollen, das Optimum extrem rasch und schnell und oft sehr egoistisch rauszuholen. Und für die ist das ganz normal. Nur für die anderen wirkt das dann zusätzlich noch mehr konzentrationsfördernd, denn du musst ja mehr auf die anderen Rücksicht nehmen, weil die oft dann so eine Unruhe in das ganze Gefüge noch zusätzlich reinbringen. Es reicht schon ein Stau. Da brauche ich nicht noch so kampfeswütige Leute, die versuchen, sich überall reinzuquetschen und noch zu optimieren. Es bringt letztendlich wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Nur hat diese Person das Gefühl, sie ist schlauer, sie ist einfach cleverer. Und in Wahrheit ist es nicht so der Fall.
Das heißt, es ist eigentlich egoistisches Verhalten, um sich selber ein wenig wohler zu fühlen im Stau, aber alle anderen fühlen sich unwohler.
Es zeigt extrem die Dominanz und vielleicht die Ellbogentechnik noch mehr. Aber für das Gesamtgefüge bringt das keinen Vorteil. Und im Stau ist es eigentlich schon so gut, dass wir uns untereinander besser wie kommunizierende Gefäße verhalten, dass wir sagen, schau, jedem geht's gleich, schauen wir, dass wir gemeinsam vorankommen und nicht einer versucht, die Ellbogen auszufahren und andere haben dann das Nachsehen.
Hättest du als Verkehrspsychologin für uns vielleicht schlaue Coping-Strategien, irgendwas, Entspannungstechniken, bei denen ich die Augen offen lassen kann? Hättest du da einen Tipp für uns?
Also mir keine Zeitpunkttermine, ja. Dass ich versuche jetzt nicht zu sagen, ich beziehe das Zimmer um 13 Uhr, weil ab 13 Uhr ist es frei und ich muss schon um 13 Uhr dort sein. Versuchen, einen Zeitraum sich zu nehmen, dass man sagt, okay, zwischen 13 und 14 Uhr wäre es gut, wenn ich ankommen kann, dann bin ich auch entspannter und sehe auch nicht so die Zeituhr quasi ticken. Dann auch Pausen gönnen. Die Pausen sind ja auch ein Faktor, dass ich erholt im Urlaub ankommen kann. Ich brauche dann am Urlaubsort noch viel mehr Zeit, wenn ich völlig gestresst und gehetzt dort hinkomme und habe gar nichts davon am Anfang, wenn ich noch den Stau, den ich erlebt habe, abbauen muss. Mein Adrenalin ist noch voll im Körper drinnen. Ich kann den Urlaub nicht so genießen gleich von Beginn an. Das sagt man so leicht natürlich, aber es ist wirklich einen Vergleich wert. Man soll es einmal ausprobieren, dass man sich einmal zur Anfahrtszeit auch noch eine Pause gönnt, vielleicht wo abfahrt und einen Kaffee trinkt oder mit den Kindern noch einen Kletterpark besucht oder einen Streichelzoo und den ersten Tag schon versucht, als Urlaubstag einzuplanen. Obwohl jeder natürlich davon ausgeht, Abfahrt 8 Uhr, ankommt 15 Uhr, Urlaub beginnt. Und dann ist der Stress im Kopf schon drinnen.
Also vielleicht ist die Reise schon irgendwie die Abfahrt, da geht der Urlaub schon los.
Es wäre optimal, wenn man den Anfahrtstag schon als Urlaubstag so gestalten kann.
Gibt es auch vielleicht einfach Übungen, kurze, die man im Auto machen kann, wenn man nicht abfahren kann? Vielleicht, weil man eben im Stau steht zum Beispiel und man merkt, der Stress baut sich auf. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber einfach eine Atemübung oder sowas. Oder sagst du einfach, blöd gesagt, ruhig bleiben und wird schon werden.
Ich glaube, so Atemübungen, das will keiner so richtig hören, weil man ist eigentlich auf 100 und sieht, es geht nichts voran, man möchte vorankommen. Und wenn man dann sagt, so und jetzt versuch dich einmal ganz zu entspannen, man kann es nicht wirklich. Die Kinder wären unruhig, die Tiere wären unruhig, wenn man welche hat im Auto und mitführt. Vielleicht hilft es, dass man ein kleines Quiz macht, aber jetzt nicht zu sehr, wer ist der Schnellste, der Beste, sondern einfach nur schaut, weiß ich etwas, weiß ich es nicht. Dann die alten Spiele, wo die Leute wieder zusammengefunden haben, ich sehe, was du nicht siehst, einen Satz bilden, ja, Wortketten bilden oder einfach Länder raten mit irgendwelchen Buchstaben, dass man versucht, wieder eine Gemeinschaft reinzubringen und vor allem die Stimmung soll gut bleiben. Man soll einfach versuchen, wirklich zu sagen, wir sind auf der Urlaubsanreise und wollen uns jetzt da jetzt nicht stressen lassen und nicht gegenseitig fertig machen. Keine schwierigen Themen anfangen im Auto, bitte. Weder Beziehungsthemen noch berufliche Themen.
Generell nicht am ersten Urlaubstag.
Schulthemen oder so, bitte das sein lassen, denn man kann ja nicht raus in der Situation. Ja? Und dann fängt es an, im Auto zu brodeln. Nicht nur die Temperatur steigt, sondern auch die Hitze des Gefechts fängt auf einmal an mit Emotionen, mit Zuweisungen, Schuldzuweisungen, versuchen einfach eine neutrale, gute, angenehme Stimmung zu schaffen.
Wie ist das denn, wenn die ganze Familie im Auto sitzt? Ja, also, hast du den Eindruck, Kinder sind da geduldiger, weil die sowieso ein bisschen Beschäftigung haben und die nicht so oft irgendwie so eine aufregende Fahrt auch haben oder brauchen die dann spezielle Betreuung und als Notlösung ein Tablet?
Also für die meisten Kinder ist das Autofahren recht fad, ja. Und kaum ist man aus der Garage draußen, hört man schon den Satz, wann sind wir endlich da. Und es ist, glaube ich, relativ einfach, wenn man ihnen ihre Lieblingsspiele gibt, sei es jetzt am Handy oder am Laptop. Akku nicht vergessen, bitte unbedingt Akku mitnehmen, dass sie spielen können. Und die sind einfach froh, wenn sie in Ruhe gelassen werden meistens und wenn sie spielen dürfen. Einmal so richtig ohne Zeitbeschränkung, sondern beim Autofahren dürft ihr spielen. Manchen wird übel, da muss man aufpassen mit dem dauernd runterschauen. Das ist schon ein bisschen eine Gefahr. Da muss man eher den Blick nach außen wenden und wieder ein bisschen in die Landschaft schauen. Aber in Wahrheit sind sie mit ihren Spielen recht glücklich. Aber man darf nicht vergessen, lange in den Kindersitzen angeschnallt zu sitzen, das bedeutet für die Kinder auch ein Stressgefühl. Die wollen sich bewegen. Das heißt, da sollte man auch schon eine Bewegungspause einzuplanen. Das tut aber den Fahrer und der Fahrerin auch ganz gut.
Ja, das mit der Übelkeit war auch ein Problem bei mir als Kind bis heute, aber damals besonders. Ich konnte nur Musik hören im Auto. Also lange Autofahrten waren richtig, richtig mühsam.
Übelkeit am Weg in den Urlaub. Wunderbare Entspannung. Da bin ich richtig erholt schon.
Ja, es ist toll. Vor allem meine Eltern, weil ich immer wieder aussteigen musste, weil mir sehr übel geworden ist. Besonders bei Küstenstraßen, das war toll.
Und vielleicht kann man das auch einmal entschuldigen, wenn manche sagen, im Auto essen und trinken verboten, aber vielleicht auf der Urlaubsanreise, dass man halt Dinge mitnehmen, die nicht so schmutzen im Auto, aber ein paar Keksbröseln, mein Gott, was soll denn sein? Ja, bitte, bitte, es ist eine Entspannung für alle.
Und wenn man jetzt keine Kinder dabei hat, sondern Hund oder Katze oder den Papageien, worauf muss man da achten? Kann man da irgendwie den Tieren das erleichtern? Weil die Hunde sind ja auch vor allem oft in Boxen drinnen und dann für viele, viele Stunden, vielleicht bläst sogar die Klimaanlage voll auf diese Box. Hast du da irgendwelche Tipps?
Tiere sind auch besonders arm auf einer Anreise. Man muss nur schauen, oft sind hinten keine Rollos bei den Tieren, wo sie drinnen sind im Kofferraum, in den Boxen. Da wird es sehr rasch heiß oder sie sind eben genau bei den Düsen, bei den Klimaanlagen. Da kann dem Hund auch sehr unangenehm kalt werden. Dann merkt man oft, wenn die Tiere schon eigentlich raus müssen, sie drehen sich herum, sie fangen zum Winseln an, sie fangen zu bellen an manchmal, dann merkt man höchste Zeit raus. Das Tier muss ein bisschen eine Gassi-Pause machen, muss sich auch bewegen. Das gilt für Kinder und für Tiere gleich. Sobald es lauter wird auf der Rücksitzbank oder im Kofferraum, wo die Tiere dann quasi in der Heckklappe drinnen sind, dann ist das ein untrügerisches Zeichen. Stopp, Pause machen, bitte raus.
Blöde Frage, können Tiere auch Übelkeitsprobleme haben? Weißt du das?
Ich denke, bei so Kurven-Küstenstraßenfahrten kann schon auch vorkommen, dass Tiere vielleicht der Magen sensibel reagiert. Und man darf auch nicht vergessen, manchen Beifahrer wird schlecht, die bekommen es mit der Höhenangst zu tun. Wenn dann die Klippenstraßen oft so steil abfallen und der Beifahrer hat das Gefühl, er ist schon halb am Abgrund. Okay. Da hat es schon Anrufer gegeben bei uns, die gesagt haben beim ÖMTC, was soll ich denn tun? Mein Beifahrer, der hat Höhenangstprobleme. Ja, da kann man entweder raten, Augen zu. Ja, Augen zu oder sogar Schlafmasken, die manche so im Flugzeug verwenden, dass der Beifahrer so kurzfristig für diese Fahrpassage eine Schlafmaske aufsetzt, um dadurch ein bisschen entspannter zu sein, weil er sieht ja oder sie sieht ja rund überall Gefahrenpotenzial.
Was ist denn eine Sache, die dich besonders oft ärgert, wenn du sie hörst? Also vielleicht rufen ja Leute auch an, wenn sie mit Stauproblemen hatten oder was hast du generell aus beruflicher Sicht, was dich da sehr beschäftigt?
Mitfahrer sprechen oft von einem Streit zwischen Klimaanlagentemperaturen. Manche wollen das auf gefühlte 5 Grad einstellen, andere wollen wieder 25 Grad. Ja. Das heißt, da gibt es auch immer ein Thema. Oder Musikwahl ist ein großes Thema. Manche wollen Entspannungsmusik, andere klassische Musik, andere Rockmusik. Das heißt, dass man sich da auch einigt oder dass man einfach Ohrstöpseln reingibt und seine Musik selbst aussucht, die man will. Dann natürlich Essen, Trinken im Auto. Da gibt es auch Restriktionen. Manche verbieten das, aber ich sage, bitte macht eine Ausnahme in dem Fall. Und natürlich auch, man bedenkt nicht, der Fahrer, der vielleicht auf der Sonnenseite sitzt, der hat es noch einmal ein bisschen unangenehmer, wenn die Sonne da reinheizt. Der kann kein Rollo einfach runterziehen und sich abschotten, das geht nicht. Also da dem vielleicht auch ein bisschen mehr Pausen gönnen und den Fahrer assistieren, das kann auch mal ganz gut sein. Dass man sagt, du wirkst ein bisschen schon müde, mach mal eine Pause oder selbst anregen, eine Pause zu machen. Manche Fahrer geben nicht gerne zu, dass sie müde sind, da kann ich einen kleinen Trick anwenden und kann sagen, du, ich bin müde, ich würde mir gerne die Beine vertreten, in der Hoffnung, dass der Fahrer auch ein bisschen Pause abbekommt. Aufpassen halt auch bei der Pausensituation, nicht sofort Türen auf, alles raus, denn es gibt dann zufahrende, abfahrende Verkehrsteilnehmer, Kinder, die dann einfach losstürmen, weil sie schon einen Spielplatz sehen, das heißt wirklich Erwachsenen aussteigen, dann die Türen aufmachen, Kinder aus dem Kindersitz raus, an der Hand nehmen und dann entweder zum Spielplatz führen oder ins Restaurant führen oder eine kleine Bewegungspause machen, aber Kinder niemals unbeaufsichtigt alleine herumlaufen lassen auf Raststätten, auf Parkplätzen.
Also Rollenverteilung, einer fährt und der Beifahrer ist Bordtechniker und DJ. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Ja?
Und Therapeut.
Kinderbetreuer, Hundebetreuer.
Viele Jobs am Beifahrerplatz.
Ja, wichtige Rolle. Marion, vielleicht abschließend, was möchtest du uns noch mitgeben? Haben wir einen Tipp vergessen, den du noch loswerden möchtest oder vielleicht ein kleines Resümee?
Entspannter wird das Ganze noch, wenn man auch den Kindern quasi einen schönen Sitzplatz anbietet. Das heißt, nicht nur dort alles reinstopfen, was noch im Kofferraum vergessen wurde und die sitzen so zwischen Essenskisten und Koffern und irgendwelchen Sportgeräten noch, sondern die sollen es auch ein bisschen luftiger und freier haben, dass sie zumindest optisch auch ein bisschen mehr Freiheit genießen können, wenn sie schon nicht aus den Kindersitzen raus können. Am Anfang kann man die Kinder vielleicht auch gleich informieren, das dauert ein bisschen länger als nur von zu Hause bis zur Schule. Die Fahrt ist eine Urlaubsfahrt, aber dort erleben wir dann schöne Dinge. Wir gehen Eis essen, wir gehen schwimmen. Man kann vielleicht auch Belohnungspunkte für Kinder verteilen, dass man sagt, bis zur Pause, wenn es da recht ruhig im Auto ist, dann gibt es gleich beim ersten Stopp ein Eis und beim nächsten Stopp gibt es irgendwie eine tolle Pizza oder irgendwas Nettes zu essen, dass sich die auch ein bisschen freuen können und vielleicht auch ein bisschen mitmachen und bereiter sind, ein bisschen sich zurückzunehmen, brav passieren. Oder wenn man merkt, sie sind wirklich unruhig, bitte eine Pause machen und nicht das als verlorene Zeit sehen.
Es geht in den Urlaub.
Richtig.
Marion Seidenberger, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in den Urlaub und in den Stau.
Und wieder raus.
Und wieder raus, ja. Hat Spaß gemacht, Dankeschön.
Vielen Dank, danke auch.
Und die Links für die Urlaubsüberprüfung, den Klimaanlagencheck oder natürlich den Routenplaner findet ihr in den Shownotes.
Und damit wünschen wir euch eine entspannte Fahrt.
Und einen schönen Urlaub.
Und dann hören wir uns wieder hier bei Was uns bewegt.
Ganz genau.